Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnuff und ja, wir sind mitten in der Super Bowl Woche und ja, quasi kurz davor, dass der Super Bowl endlich stattfinden wird. Die Vorfreude ist riesengroß. Bei uns wahrscheinlich genauso wie bei euch, bei unseren Zuhörern. Darüber wollen wir natürlich sprechen, eine Preview geben, wollen uns natürlich auch mit anderen Themen beschäftigen, wie der Trainersuche in der NFL, die ja jetzt abgeschlossen ist bei allen Teams. Natürlich auch über die Awards sprechen, die am Wochenende vergeben werden und natürlich auch den Blick werfen auf das deutsche Spiel, also das Spiel in Deutschland. Welcher Standort wird es? Wir erfahren es jetzt live während der Aufnahme, also von daher so eine Art Quick Reaction gibt es direkt für euch morgen früh und das meine ich natürlich wie gewohnt nicht, also meinen geschätzten Experten an der Seite, den Stefan Reichel. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Ja Stefan, lass uns ein bisschen chronologisch vorgehen, beziehungsweise mit dem wichtigsten Event an sich anfangen, dem Super Bowl. Wir haben die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals und während dass man bei den Rams vielleicht vor der Saison durchaus gedacht hat, dass sie es vielleicht schaffen können, jetzt wieder in den heimischen Super Bowl einzuziehen, sind die Bengals ja das große Überraschungsteam. Aber wir müssen sagen, trotzdem haben sie durchaus gute Chancen, weil sie wirklich sehr, sehr stark performt haben in den letzten Wochen.
Ja, dass es ein knappes Spiel wird oder auch beide Teams Chancen haben, ist ganz klar. Schließlich stehen ja auch beide Mannschaften im Super Bowl. Bei den Bengals natürlich eine deutlich größere Überraschung, wie es bei den Rams der Fall gewesen ist. Einfach aufgrund der Qualität des Kaders und auch der Entwicklungsstufe, die viele Spieler vor der Saison einfach hatten. Aber es ist wirklich ein spannendes Matchup. Es ist auch wirklich interessant zu sehen, dass wir einfach wirklich zwei sehr gute offensive Teams haben und mit den Rams auch noch ein sehr gutes defensives Team. Bei den Bengals würde ich sagen, in den letzten Wochen zwar deutlich verbessert, aber einfach natürlich von der Qualität der Spieler in der Defense bei weitem nicht so gut, wie es bei den Rams der Fall gewesen ist. Dennoch sehe ich, um jetzt vielleicht schon einen kurzen Einblick zu geben, das Spiel sehr eng, glaube, dass wir da wirklich ein hochklassiges Spiel haben, so wie wir es die ganzen Playoffs hatten und freue mich schon sehr auf ja Sonntagnacht oder besser gesagt ja auch Montagmorgen.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und ich bin auch bei dir, dass ich das auch als einen ja, enges Matchup sehe, so viel kann ich schon mal auch ein bisschen verraten, aber lass uns ein bisschen in die Details gehen. Du hast ja schon gesagt, beide Teams eigentlich mit zwei sehr potenten Offenses, da muss man wirklich schon überlegen, okay, welches ist eigentlich die bessere Offense von beiden? Aufgrund der Offensive Line würde ich da mit den Rams mitgehen, weil einfach ja die Protection für Matthew Stafford besser ist. Das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein über den Super Bowl. Wer kann den Quarterback besser schützen? Aber insgesamt die Rams Offense hat jetzt auch gerade nach den schwankenden Leistungen von Matthew Stafford in der ja in der Regular Season wirklich auch den Turning Point geschafft. Klar, da gab es natürlich noch ein bisschen Sorgen gegen die Buccaneers, aber insgesamt finde ich, dass die Rams Offense jetzt bisschen mehr das gefunden hat, wo man sich selbst gewähnt hat, schon vielleicht ein bisschen früher eigentlich.
Ja, man muss natürlich bei Matthew Stafford immer ein bisschen beachten. Er hat immer wieder einfach einen dicken Bock drin. Ich glaube, er hatte ja auch in der Regular Season ja einige Pick Sixes, die natürlich nicht sonderlich hilfreich sind und die auch im Super Bowl absolut zu vermeiden sind. Vor allem mit Jesse Bates auf Safety bei den Bengals, der als absoluter Ballhawk bekannt ist und sicherlich auch darauf lauert, dass Matthew Stafford ungenaue Pässe wirft oder eben auch den einen oder anderen Fehler einfach begeht. Aber man muss sagen, dass man natürlich auf Seiten der Rams Offense, wie du schon gesagt hast, eine sehr starke Offensive Line hat. Es wird natürlich abzuwarten sein, ob Andrew Whitworth auch wirklich spielen kann. Bis jetzt, glaube ich, ist er auf dem Injury Report als questionable ja hinterlegt oder sein Status so bekannt gegeben, aber auch der Rest der Offensive Line ist mit zum Beispiel Rob Havenstein oder Austin Corbett sehr gut aufgestellt und man muss natürlich auch sagen, Im Receiving Game hat natürlich Matthew Stafford mit Cooper Kupp den Yards Leader in der NFL diese Saison mit Odell Beckham Jr., der, sage ich mal, einen zweiten Frühling hat, nachdem es bei den Browns nicht so gut gelaufen ist, hat er auch da einen sehr guten Receiver, vor allem in der Red Zone und End Zone, und mit Van Jefferson auch einen absoluten Deep Threat, der vor allem für Big Plays bekannt ist. Also man hat genug Waffen. Die Fragezeichen sind eher, ist Andrew Whitworth spielbereit, fit genug? Und wie schaut es auf Tight End mit Tyler Higbee aus, der bis jetzt auch noch als fragwürdig im Injury Report als Status drin steht?
Ja, das ist mit Sicherheit spannend zu beobachten, inwieweit die angeschlagenen Spieler fit sind. Denn es sind ja auch einige, du hast angesprochen, und Andrew Whitworth ist ein ganz wichtiger Teil der Offensive Line. Tyler Higbee, der wohl wirklich knapp werden könnte, denn Sean McVay hat am Montag gesagt, als er gefragt wurde, wie es aussieht, der wird wohl nicht unbedingt in den nächsten Tagen trainieren können. Das sind natürlich schon nicht unbedingt die besten Möglichkeiten, die besten Aussichten jetzt mit Blick auf den Super Bowl. Und Van Jefferson, Cam Akers hatten auch beide mit ein bisschen Verletzungen zu kämpfen, sollen aber wohl beide spielen. Das wäre natürlich auch entsprechend wichtig, dass sie dann auch mit dabei sind, ebenso natürlich auch wie Andrew Whitworth, weil er natürlich aufgrund seiner Erfahrung jemand einfach ist, der dieser Offensive Line natürlich enorm viel geben kann. Er selbst möchte sich ja auch noch krönen mit seinem Super Bowl-Titel. Er hat ja, hofft da sehr, sehr drauf, dass es bei ihm jetzt endlich funktionieren kann, und hat ja auch ein bisschen Beziehung zu den Bengals, wie wir es auch jetzt gelernt haben. Hat ja während der schwierigen Phase, die er hatte mit dem Kreuzbandriss und die aber auch Joe Burrow mit dem Kreuzbandriss hatte, ihn so ein bisschen an die Hand genommen, als er in Los Angeles gewesen ist, sodass er nicht ganz alleine gewesen ist, der Quarterback. Gut, diese Freundschaft wird jetzt wahrscheinlich für die 60 Minuten reine Spielzeit und dann insgesamt 3,5-4 Stunden insgesamt Spieldauer dann natürlich ein bisschen ruhen, aber natürlich trotzdem sieht man auch da, dass trotz aller Rivalität ein bisschen auch Freundschaft einfach auch dort entstehen können. Und ja, dann lasst uns mit der Offense der Bengals weitermachen. Ich denke, da müssen wir auch nicht groß drüber reden. Unglaublich starkes Receiving-Trio, vielleicht das beste Trio in der ganzen Liga. Da könnte es aber sein, dass CJ Uzoma ausfällt, wobei die Tendenz aktuell dahin läuft, dass er wohl spielen wird. Aber trotzdem natürlich die Firepower, die Joe Burrow dort hat, das ist schon echt Spitzenklasse.
Ja, man hat auch hier einen sehr, sehr guten Wide Receiver Core. Und ich habe ja schon den Rams Wide Receiver Core vorher gelobt, aber ich würde sagen, dass der von den Bengals nochmal besser ist. Du hast mit Jamar Chase einen wahnsinnig starken Rookie-Wide-Receiver, der dann von T. Higgins, der einfach physisch wahnsinnig dominant ist, sehr gut ergänzt wird, und mit Tyler Boyd auch einen sehr guten Slot-Receiver. Also hier bist du wahnsinnig gut aufgestellt einfach. Du hast schon CJ Uzoma angesprochen, der wahrscheinlich spielen wird. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten Spieler, die aktuell noch als fragwürdig eingestuft werden, am Ende es wenigstens probieren werden zu spielen, weil es natürlich wahrscheinlich das Spiel des Lebens für die meisten Spieler ist. Die Frage ist, wie oft kommst du noch in den Super Bowl? Du möchtest natürlich auch dein Team maximal unterstützen, aber die andere Frage ist auch, wenn er spielt, wie groß dann der Impact ist und unter welchen Schmerzen er dann spielt. Aber man muss schon sagen, die Offense auch hier sehr gut. Ich würde auf Running Back, die haben jetzt ja auch bei den Rams ein bisschen außen vor gelassen, die dort ja mit Sony Michel und Cam Akers auch ein gutes Duo haben. Cam Akers nach der Achillessehnenverletzung wieder fit, hatte aber, ich glaube es war gegen die Buccaneers, 2 Fumbles. Also hier nicht seine beste Leistung. Sony Michel auch gut, aber jetzt kein hervorragender Spieler. Die Klasse eines Joe Mixon ist dort deutlich besser. Aber man muss dennoch auch hier davon oder abwarten, wie denn das Playcalling ist. Ich habe mich ja in unserer AFC Championship Review etwas über das Playcalling von Zach Taylor beschwert, meinte, es war zu konservativ, Halfback Dives mit Joe Mixon bei First Down war nicht sonderlich erfolgreich. Ich rate es auch hier den Bengals oder Zach Taylor, bitte wirft bei First Down und macht das oft genug. Lieber hast du einen 3 und 2 und kannst hier dann deine Screen-Pässe oder deine Runs einbauen, als dass du einen 3. und 9 hast. Und um jetzt auch vielleicht schon etwas auf die Defense der Rams zu sprechen zu kommen. Aaron Donald, Leonard Floyd und Von Miller, die drei besten Pass-Rusher der Rams, sich, ja, sage ich mal, schon die Finger lecken, weil sie wissen, dass sie einfach gegen die Offensive Line der Bengals dominieren werden. Und somit muss, oder das ist für mich so der Key to Win bei der Offense der Bengals, sie müssen nicht mehr so konservativ sein und vor allem von den First Down Runs weggehen und mehr auf den Pass und auf Joe Burrow setzen.
Ja, da bin ich bei dir. Es ist auf jeden Fall so, dass das Playcalling sich auf jeden Fall verbessern muss, weil ich meine, immerhin die Rams verfügen über die beste, über eine der besten, vielleicht sogar die beste Run-Defense, und da wird es natürlich enorm schwierig, halt den Ball zu laufen. Da kommt so schnell in Second und Long, so 2 und 10, 2 und 9 vielleicht. Also das wird dann natürlich enorm schwierig, auch gerade mit der Offensive Line, die ja durchaus auch wackelig ist bei den Cincinnati Bengals. Also von daher müssen sie sowieso gucken, dass sie möglichst um diese starken Pass-Rush rumschemen, also um einen Aaron Donald, um einen Von Miller, und das ist schon nicht so ganz einfach, zumal ja auch Zach Taylor und Sean McVay sich auch kennen. Sie haben auch mal selbst zusammengearbeitet, das darf man ja auch nicht entsprechend vergessen. Das war einer der Gründe, warum Zach Taylor überhaupt Headcoach geworden ist, weil er mal was mit Sean McVay zu tun hatte, aber das ist mal ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie er damit umgeht. Wie gesagt, ich sehe es auch, dass er nicht so der beste Playcaller ist und damit sicher auch noch Luft nach oben hat. Und da wird es jetzt natürlich auf ihn auch drauf ankommen. Denn natürlich gerade in solchen Super Bowls und in einem Spiel sind Matchups enorm wichtig. Und da geht es natürlich darum, die Spieler, die Right Receiver gut freizugeben, was er prinzipiell auch schaffen kann. Denn ich glaube auch, dass die Secondary der Rams schon so ein bisschen anfällig ist, das muss man einfach schon so sagen. Darius Williams, der ja eigentlich Nummer 2 Cornerback auf der anderen Seite von Jalen Ramsey ist, der ja auch mit Verletzung aktuell zu kämpfen hat, ist nicht in dem auf dem Level, wie es im vergangenen Jahr gewesen ist, ist wirklich absolutes Down hier und wirklich eine Liability, also quasi eine Schwachstelle in der Secondary der Rams. Und da kann man mit Sicherheit Möglichkeiten finden, den Spieler oder Williams unter Druck zu setzen und da beziehungsweise dann, wenn man da mit Double Coverage arbeitet, oberhalb von Williams Lücken zu schaffen für die anderen Spieler, weil, wie gesagt, die darf man auch nicht vergessen. Also von daher, das ist mit Sicherheit ein spannendes Spiel anzuschauen, und wenn wir schon über die Defense reden, lass uns über die beiden starken Defenses oder zumindest Defensive Lines reden, wenn wir da so dabei sind. Wir haben Von Miller, Aaron Donald bei den Rams, dann haben wir auf der anderen Seite Sam Hendrickson und Sam Hubbard und Trey Hendrickson, so ist es richtig, die ja auch zwei sehr gute Quarterback-Jäger sind in diesem Jahr. Also von daher wird das für die Quarterback und auch für die Offensive Lines einiges an Arbeit bzw. einiges an Druck, was sie standhalten müssen.
Ganz klar, und das hat gegen die Chiefs deutlich besser funktioniert für die Bengals wie gegen die Titans in der Woche davor. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Pass-Rusher der Rams wohl die besten der Liga sind. Aaron Donald ist seit Jahren der dominierende Defensive Tackle, Defensive End, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Scheme an, da ist ja auch mal geswitcht, aber eigentlich immer der dominierende Pass-Rusher der Liga. Mit Von Miller hast du auch wirklich, ich sag mal, mittlerweile ein Altmeister, der auch schon Super Bowls entschieden hat. Ich erinnere hier nur an Super Bowl 50, wo er, glaube ich, ja 3 oder 4 Sacks gegen Cam Newton und einen Fumble hatte, was auf jeden Fall ein Spielentscheid oder wirklich die spielentscheidende, der spielentscheidende Faktor war. Und mit Leonard Floyd hast du auch hier noch einen weiteren guten Quarterback-Jäger, der vor allem davon profitiert, dass natürlich Aaron Donald und Von Miller viel mehr Aufmerksamkeit von der O-Line bekommen, die, oder auch zum Beispiel, dass noch ein Tight End dazu oder ein Running Back zusätzlich den Quarterback beschützen müssen, und so sind da einfach deutlich mehr Freiräume für Leonard Floyd im 1 gegen 1 gegen potenziell Jonah Williams, den Left Tackle der Bengals. Also auch hier hast du einfach wirklich sehr viele gute Matchups auf Seiten der Rams. Defense, wenn ich jetzt mal so ein bisschen das Spiegelbild anwende oder sag, was sind denn schlechte Matchups, dann hast du ja schon Darius Williams angesprochen, den Cornerback, der wahrscheinlich gegen T. Higgins spielen wird, da ich denke, dass Jamar Chase natürlich von Jalen Ramsey einfach das ganze Spiel beschattet wird, Jalen Ramsey auch in jeder Motion mit Ja'Marr Chase mitgeht und so hast du T. Higgins, der einfach einen physisch extremst großen Vorteil gegen Darius Williams hat und im 1 gegen 1, was potenziell sehr gefährlich sein kann. Also man muss es einfach auf Seiten der Bengals Offense schaffen, dass Joe Burrow genug Zeit hat, um den Ball akkurat werfen zu können. Und dann müsste das eigentlich ganz gut sein für die Bengals oder auch ganz gut ausschauen, offensiv jedenfalls.
Ja, müsste eigentlich. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass da schon auch viele Punkte durchaus fallen können, weil ich finde auch, dass beides möglicherweise auch Schwachstellen haben. Ich habe jetzt gesehen, dass Adrian Franke eher davon ausgeht, dass es ein defensiv orientierter Super Bowl sein wird. Das habe ich nicht so ganz im Gefühl. Ich glaube, dass wir da auch schon mindestens von beiden Teams 3 Touchdowns plus sehen werden, glaube ich schon. Weil einfach, wie gesagt, die Firepower da auf jeden Fall vorhanden ist und deswegen, ja, ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, inwieweit natürlich dann auch der Faktor Heimspiel in Anführungsstrichen ist, denn natürlich, das Rams, sie spielen in ihrem SoFi Stadium, in ihrem Heimstadion, aber ich glaube, Stefan, wir können nicht davon ausgehen, dass es ein Heimspiel wird, denn wenn ich jetzt sehe, 30.000 Fans waren, glaube ich, bei den Bengals zum Training und bei den Rams waren es 2000 oder so, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied.
Ja, es ist ein riesengroßer Unterschied und man hat ja auch, oder die Tendenz der letzten Jahre war einfach, dass sich wahrscheinlich vom monetären Faktor her der Umzug natürlich für die Rams sich gelohnt hat von St. Louis nach Los Angeles und auch einfach von der Vermarktung her, aber du hast natürlich einen Großteil deiner Fanbase einfach verloren und die Los Angeles Fanbase hat ja schon immer den Ruf, sehr erfolgsabhängig zu sein. Der Erfolg ist natürlich da bei den Rams, aber die Frage ist, ob sich die Fans auch so schnell dann schon kommen und so schnell auch schon dann den Rams die Daumen drücken. Man hat es ja auch in der Woche davor gesehen, also im NFC Championship Game, wo ja die 49ers das SoFi Stadium ja, ich sag mal, praktisch übernommen haben, wo es ja, glaube ich, sogar Limitierungen gab, wie viele 49ers-Fans denn überhaupt rein dürfen. Also ich gehe im Endeffekt davon aus, dass die Bengals-Fans eine deutliche Mehrheit innerhalb des Stadions haben und man das natürlich vor allem, wenn die Rams-Offense ist, auch sich hörbar macht.
Ja, also ja, ich bin sehr gespannt, wie am Ende die Verteilung aussehen wird im Stadion. Ich glaube auch, dass natürlich Rams da sein werden, aber ich glaube, die Rams hat einfach noch nicht diese Fanbase wieder erreicht in L.A., wie sie jetzt natürlich die Bengals haben. Und ich meine, die Bengals, sie sind 1988 zum letzten Mal im Super Bowl gewesen. Da ist natürlich ja die Vorfreude riesig groß drauf und da wird man sicher auch Preise bezahlt über drüber, die sowieso schon relativ hoch sind, die Ticketpreise. Also wenn man das Bild hier gesehen hat, das ist schon ziemlich happig. Das muss man, glaube ich, schon ganz ehrlich so zugeben. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie die Verteilung dort sein wird. Stefan, zum Ende, was ist dein Tipp? Wer gewinnt? Gerne auch Ergebnistipp, wenn du dich das traust.
Ja, also ich glaube, das Spread ist ja bei minus 4,5 Punkten zugunsten der Rams. Man muss natürlich sagen, dass Sean McVay sicherlich aus dem ersten Super Bowl gelernt hat und der Niederlage gegen die Patriots. Es wäre natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte, wenn es die Bengals machen. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass die Simpsons, die ja sehr oft sehr akkurat sind mit ihren Zukunftsprognosen, auch in einer Folge gesagt haben, dass die Bengals das Ganze gewinnen. Und ich nehme einfach den Score von den Simpsons, die es auch predicted haben. Und da haben die Bengals mit 34-31 gegen die Rams gewonnen. Also, stimmt. Das ist mein Pick für die Bengals.
Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber irgendjemand meinte, dass das nicht stimmt, sondern dass das aus mehreren Folgen zusammengeschnitten wurde. Keine Ahnung, ich habe es gesehen, ich fand es lustig. Aber ich bin beim Heimteam. Ich glaube, dass wir zum zweiten Mal in Folge das Heimteam, also das heimische Team aus dem Stadion, siegen sehen, nachdem wir es ja eigentlich jahrelang nicht hatten. Also 50 Jahre haben wir gedauert, hat es übergedauert, bis dort das Heimteam mal dabei sein durfte. Jetzt gibt es zum zweiten Mal in Folge und ich glaube auch hier zum zweiten Mal in Folge gibt es den Sieg und ich glaube, das wird ein 31-24 für die Los Angeles Rams. Ich glaube, dass sie das doch dann ein bisschen deutlicher gewinnen, als man vielleicht dann vermuten mag. Ja, wir machen jetzt die kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Es gibt noch einiges zu besprechen. Lasst uns natürlich auch gerne eure Tipps da in der Zwischenzeit bei Facebook, Twitter oder Instagram mit dem Handle InterceptionFT. Und dann hören wir uns gleich hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de wieder zurück.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da nimmt sich was man will. Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und wir unterbrechen unseren eigentlichen Ablauf etwas, denn wir haben jetzt die News reinbekommen und zwar schon ein bisschen vor 21 Uhr, denn die Pressemitteilung ist schon geleakt worden im Vorhinein und jetzt wissen wir, Stefan, es wird den Wechsel geben, über den auch gestern schon spekuliert war, zwischen München und Frankfurt. In den nächsten 4 Jahren gibt es jeweils 2 Spiele in München, 2 Spiele in Frankfurt, den Auftakt macht München. Damit geht Düsseldorf leer aus. Natürlich für die Düsseldorfer schade, aber prinzipiell, glaube ich, hätte man jede Stadt ohne Bedenken gut wählen können. Tolle Stadien, tolle Anbindungen, eigentlich perfekt für alle Footballfans.
Ja, also die NFL hat sich natürlich wahnsinnig viele Gedanken davor gemacht, in welchen Stadien es überhaupt möglich ist. Es gibt natürlich, natürlich auch Berlin, die natürlich wahrscheinlich einfach die bekannteste Stadt von allen ist. Allerdings ist dort natürlich mit dem Olympiastadion die Infrastruktur einfach nicht so gut, wie es bei Frankfurt mit dem Deutsche Bank Park und mit der Allianz Arena in München ist. Und mich freut sehr, dass es jetzt wirklich offiziell ist, dass es auch schon ab nächster Saison müsste es ja dann sein. Müsste ja dann schon im Endeffekt ja demnächst sein, das erste Spiel.
Genau, nächste Saison, ja.
Ja, das
im November wohl, heißt es.
Ja, umso besser. Und für mich natürlich, der knapp eine Stunde von München entfernt wohnt, ist es natürlich auch sehr schön, das Ganze, da es ganz nah an mir dran ist, ich keine weiten Wege habe und mich schon sehr darauf freue, auf das Ganze. Hoffentlich bekomme ich auch Tickets, das ist natürlich der nächste Punkt.
Ja, das wird mit Sicherheit ein Kampf sein, denn ich glaube, du wirst nicht der Einzige sein in Deutschland, der gerne für das Spiel haben. Ich meine, allein schon im Großraum München wollen mit Sicherheit genug Leute, die das sehr, sehr gerne sich ansehen wollen. Und dann gibt es mit Sicherheit auch noch genug andere Menschen im Süden oder auch dann im Norden, in der Mitte von Deutschland, die natürlich gerne zu diesem Spiel hinfahren wollen. Also das wird, ich glaube, ein heißer Tanz werden. Man kann schon sich registrieren oder zumindest anmelden, dass man weitere Informationen bekommen möchte. Unter nfl.com/Munich könnt ihr euch dann schon vormerken, wann es alle Infos gibt. Ich glaube, das wird natürlich gerade dann noch mit Blick auf Beginn des Kartenverkaufs natürlich sehr, sehr spannend sein. Und von daher, ja, wir freuen uns drauf. Ich glaube, uns und ich glaube auch Patrick, der es auch geschrieben hat auf Twitter, uns wäre es egal gewesen, wo es in Deutschland gewesen ist, weil ich wäre sowieso hingefahren, ob es jetzt Frankfurt, Düsseldorf oder München ist. Alles schöne Städte und wie gesagt, auch alle relativ fix ist man auch da, jetzt im Vergleich, jetzt wenn man in die USA fliegt und auch vergleichsweise günstig, wobei man mit Sicherheit von einem anderen Standort darüber diskutieren kann, dass es dann schneller ist, mit dem Flugzeug nach London zu fliegen, als mit der Bahn vom Ruhrgebiet nach München zu fahren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns dann, Stefan, auf das Thema zu sprechen kommen, womit wir uns eigentlich jetzt beschäftigen wollen, und zwar das Thema Awards. Wir wissen ja auch immer, kurz vor dem Super Bowl werden auch immer die Season Awards vergeben. Regular Season, normalerweise ist auch da nur der Fokus drauf von den Leistungen. Da habe ich mir gedacht, oder haben wir uns gedacht, dass wir einfach jetzt mal unsere Top-Performer der Saison so ein bisschen hervorheben. Und da wollen wir natürlich anfangen mit der wichtigsten und auch der prominentesten Auszeichnung. Und zwar ist das Thema MVP Award. Und ich fange direkt mal an und mach's vielleicht relativ einfach, aber für mich ist es eigentlich ganz klar, es kann nur Tom Brady sein. Klar, mit Sicherheit auch ein bisschen beeinflusst durch deinen Karriererücktritt, aber nach der Saison als 44-Jähriger über 5000 Passing Yards zu werfen, das ist einfach, Ja, nicht von dieser Welt, was er aufgestellt hat an neuen Bestleistungen und dieses Jahr wieder tolles Jahr gespielt. Auch klar, Höhen und Tiefen gehabt, mit Sicherheit. Aber für mich ist er eigentlich in einem Jahr, wo wir keinen so überragenden Superstar oder überragenden Spieler haben, der alle Spiele gut gewesen ist, ist er für mich eigentlich derjenige, der diesen Titel verdient hat.
Ja, ich habe davor auch etwas überlegt, wenn ich den wählen möchte oder wer denn meine Wahl wäre, und meine Wahl würde auch auf Tom Brady treffen. Und der Grund, den hast du eigentlich schon sehr gut erläutert. Die Tatsache einfach, dass er seine Karriere beendet hat, ist natürlich sehr, sehr traurig für die NFL. Er war wohl eins oder auch in den letzten Jahren das Gesicht der NFL oder auch für viele Fans einfach einer der wichtigsten Ankerpunkte in ihrem Fandasein. Und er hat ja auch noch eine wahnsinnig starke Leistung geliefert. Das darf man natürlich nicht außen vor lassen. Es wäre natürlich jetzt etwas komisch oder etwas dubios, wenn Tom Brady auf keinem guten Niveau mehr spielen würde und er dann noch den MVP gewinnt. Aber die Leistung rechtfertigt das Ganze. Ich denke, dass einfach dieses ja, ganze Retiring wahrscheinlich der entscheidende Faktor gewesen ist in der Wahl zwischen ihm und Aaron Rodgers, der aus den Daten, die ich noch habe, immer noch der Betting Favorite ist, um den MVP Award zu gewinnen. Dahinter schon mit deutlichem Abstand sind die nächsten Kandidaten Cooper Kupp, Joe Burrow, Jonathan Taylor, Josh Allen und Patrick Mahomes. Da sind aber allerdings die ja, Quoten schon mal deutlich höher, wie es bei den erst beiden genannten mit Aaron Rodgers und Tom Brady der Fall ist. Und dadurch, dass ja auch Aaron Rodgers ja nicht nur heuer, sondern schon länger eine, sag ich mal, ja, fragwürdige Personalie ist, die vor allem ja auch heuer nicht nur positiv aufgefallen ist, kann ich mir echt gut vorstellen, dass Tom Brady es wird und Aaron Rodgers nicht back-to-back der MVP der NFL wird.
Ja, das glaube ich auch. Und wir wissen ja schon von einem Beat weiter aus Chicago, dass er definitiv nicht für Aaron Rodgers wählen wird. Also von daher dürfte wahrscheinlich Brady schon eine Stimme dort bekommen. Und wie gesagt, tolles Jahr gespielt. 43 Touchdowns noch dazu, seinem zweitmeisten in seiner Karriere. Und der Mann ist 44. Also, sorry, es ist jetzt so selbstverständlich, die Leistung von Tom Brady zu nehmen. Aber wenn man sich das mal ansieht, kein 44-Jähriger war jemals so gut. Kein 44-Jähriger Quarterback hat zu dem Zeitpunkt überhaupt noch in der Liga gespielt. Das ist schon das nächste Thema. Also von daher, das ist einfach nur wow. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut beschreiben. Lass uns dann zum Offensive Player of the Year kommen, und auch da nehme ich die obvious decision, und ich finde auch einfach, man muss es nehmen, Cooper Kupp. Was er geleistet hat an Receiving Yards, Receptions, Touchdowns, das war einfach brutal. Und da muss man einfach sagen, er hat sich zu einem der Top Receiver gemausert in diesem Jahr und hat enorm von dem Matthew Stafford Trade profitiert, und was er dort Spiel pro Spiel einfach aufgelegt hat, überragend.
Ja, ich würde auch ganz klar mit Cooper Kupp geben. Der Offensive Player of the Year ist ja auch aus den letzten Jahren, wo ihn ja letzte Saison Derrick Henry gewonnen hat, der ja auch extremst gut war, extremst starke Leistungen gebracht hat. Aber das ist immer der Non-Quarterback Award. Also der MVP geht ja eigentlich immer an den Quarterback, aber hier in diesem Fall wird ja der Quarterback immer etwas außen vor gelassen, und mit Cooper Kupp, der die zweitmeisten Receiving Yards in einer Single Season hinter nur Calvin Johnson ja, erzielt hat, muss das Ganze einfach gewinnen. Er war wahnsinnig dominant, er hat einen wahnsinnigen Sprung nochmal nach vorne gemacht, war ja auch davor schon kein schlechter Receiver, aber auch in einer Offense, die wir ja heute auch in dieser Folge schon besprochen haben, die ja nicht nur ihn als Waffe hat, ist es natürlich sehr imposant, das Ganze. Und auch hier müssen wir wieder übereinstimmen.
Gut, dann bin ich mal gespannt, ob wir dann auch beim Defensive Player of the Year übereinstimmen. Und da, Stefan, würde ich jetzt dir mal den Vorteil lassen, dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich einen anderen nehmen möchte.
Ich bin noch etwas im Überlegen. Ich glaube, die obvious choice wäre wahrscheinlich TJ Watt. Da ja, glaube ich, ja auch den. Hat er den
Hat
Single-Season-Sack-Record
eingestellt, hat
gebrochen?
er ihn.
Eingestellt. Nicht gebrochen, oder? Er hat
Nee, nur eingestellt.
eingestellt. Ich denke auch, dass er es wird. Aaron Donald hat das Ding mittlerweile ja auch zwei oder dreimal gewonnen, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also schon mehrfach auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass es Aaron Donald heuer nochmal wird. Die anderen Kandidaten mit Myles Garrett, der auch wieder eine sehr gute Leistung gezeigt hat, aber einfach nicht an TJ Watt von der Production einfach rangekommen ist. Micah Parsons wird sicherlich der Defensive Rookie of the Year werden. Und Javon Diggs hat natürlich sehr viele Interceptions gehabt, aber man darf nicht vergessen, dass er auch wirklich ja in gewisser Weise ein Boom- oder Bust-Spieler in der Defense ist, der auch sehr viele Yards zulässt und jetzt kein komplettes Safety-Blanket für die Cowboys ist. Also hier gehe ich mit TJ Watt, einfach aufgrund der Leistungen der Saison.
Ja, ich glaube auch, dass es TJ Watt wird, einfach aufgrund, weil er diesen Single-Season-Sack-Record eingestellt hat. Aber eigentlich bin ich ganz ehrlich der Meinung, eigentlich musst du ihm jedes Jahr Aaron Donald geben, weil er einfach, klar, vielleicht in diesem Jahr nicht so Statistiken produziert hat, wie es ein TJ Watt getan hat. Aber wenn du dir das mal anguckst, sein Pass Rush Win Rate und dann Double Teams dazu sieht, also er sieht sehr, sehr häufig Double Teams, hat aber trotzdem von allen Interior Defensive Linemen die mit Abstand beste Pass Rush Win Rate. Und wenn du dann noch die Edge Defender dazu nimmst, ist er noch da noch besser als alle anderen. Also von daher, das ist eigentlich ist es überragend und gehört eigentlich jedes Jahr ja honoriert. Klar, man sieht es halt nicht immer auf den klassischen Statistiken, die man überall sieht, sondern muss mich da ein bisschen mehr mit Advanced Statistiken beschäftigen. Aber prinzipiell ist es, kann man diesen Award eigentlich jedes Jahr Aaron Donald geben. Klar, ist langweilig, aber er ist einfach ja vielleicht einer der dominantesten defensiven Spieler, die es jemals in der NFL gegeben hat. Und deswegen ja, würde ich ihm das zwar auch hier wieder geben, auch wenn er die hohen Zahlen nicht gemacht hat, wie einen TJ Watt, ja, der auch mit Cameron Hayward ja auch noch jemanden hat, wo es ihm ein bisschen einfacher macht, dann auch diese Zahlen zu produzieren. Aber trotzdem finde ich, muss man auf jeden Fall auch Aaron Donald in jedem Zusammenhang einfach loben, was er für ja, überragende Zahlen abliefert. Das ist einfach, ja, es ist nicht von dieser Welt. Ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. Ich denke, er wird, glaube ich, einer der wichtigen Spieler sein bei dem Super Bowl und wird mit Sicherheit auch da seinen Fußabdruck sehr, sehr deutlich hinterlassen. Und ich glaube, wenn er nicht wird, dann wird er nochmal allen beweisen, Leute, ich bin hier der beste Defensivspieler und da gibt es keine Diskussion, wer das ist. Also, genau. Ja, Stefan, du hast schon Defensive Rookie of the Year. Ich möchte auch eigentlich gar nicht groß widersprechen, weil ich derselben Meinung bin wie du. Micah Parsons hat das sehr, sehr gut gemacht. Verschiedenste Rollen, Pass-Rusher, auch als allgemeiner so Offside-Linebacker, der ist sehr, sehr, sehr gut performt. Wichtiger Teil dieser Defense gewesen und es ist auf jeden Fall etwas, was für die Cowboys sehr gut ist, was auch zeigt, wie gut sie auch wiederum draften können. Da finden sie immer wieder tolle Talente. Ja, da glaube ich, lass uns mal lieber übergehen zum Offensive Rookie of the Year. Da bin ich mal gespannt, wen du dort ausgewählt hast, weil da gibt es wirklich so nicht diesen klaren, obvious Favorite, glaube ich.
Findest du, also für mich kommt da nur ein Spieler in Frage und den sehen wir ja auch im Super Bowl noch. Es ist Ja'Marr Chase, der 1400 Receiving Yards hatte, den vorherigen Rekord von Justin Jefferson überboten hat an Single Receiving Yards in der Season als ein Rookie. Für mich mit, natürlich muss man die Leistung von Joe Burrow sehr, sehr hoch hängen, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat natürlich wahnsinnig viel für die Bengals Offense gebracht oder ist auch einfach der X-Factor bereits in der Bengals Offense und hat wirklich wahnsinnig beeindruckende Szenen schon geliefert in seinem ersten Jahr und ist für mich wirklich somit eigentlich ganz klarer Offensive Rookie of the Year. Hast du noch andere Kandidaten, Sebastian?
Ja, ich als Patriots-Fan bin ich vielleicht nicht ganz neutral.
Oh, nee, bitte nicht.
Aber ich fand ihn zumindest, sagen wir mal so, bis zur Woche 12, 13 fand ich ihn eigentlich schon sehr, sehr gut. Und dann hat er dann halt zu viele Rookie-Mistakes gemacht. Also von daher würde ich ihn schon in die Contention nehmen. Ich möchte auch so einen kleinen Shoutout auch für Amon Ra St. Brown machen, auch wenn er meinen Hot Take nicht bestätigt hat, hat er sich, glaube ich, hinten raus echt gesteigert. Aber ich glaube, du kannst über die ganze Saison gesehen, kannst du nicht an Ja'Marr Chase vorbeikommen. Du hast schon recht, er hat tolle Zahlen aufgelegt und hat sich auch diesen Titel absolut verdient. Also von daher, so gerne ich den Quarterback dort auch gesehen hätte, ich meine, da gibt es auch genug talentierte Quarterbacks in dieser Klasse, muss man ja schon sagen, aber so richtig überzeugen konnte keiner. bin ich sehr gespannt, wie sich alle in Jahr 2 präsentieren. Wobei jetzt gut, Mac Jones hat schon sehr überzeugt, aber wie gesagt, hinten raus hat er dann halt zu viele schlechte Spiele gehabt. Da hat man halt schon gesehen, dass er halt in einer gewissen Art und Weise gewinnen kann, aber halt, wenn er dann das Spiel tragen muss, kann er es in seinem ersten natürlich auch noch nicht. Ob er es dann irgendwann kann, wird man sehen, aber zumindest in seinem ersten Jahr ist er natürlich zu viel verlangt von einem jungen Quarterback, der ja aus dem System kommt, wo er eigentlich normalerweise immer in Führung geht und dann das Spiel leiten kann. Also von daher, ja, denke ich, dass wir auch da relativ ähnlich sind. Lass uns zum Abschluss vielleicht noch den Coach of the Year machen. Und ich weiß nicht, wen du dort auf der Liste hast, aber für mich ist es Mike Vrabel. Hat er jetzt einen neuen Verdacht bekommen und mag vielleicht auch für den einen ein bisschen überraschend sein. Ich finde aber, was er aus dem Kader gemacht hat, dafür, dass die über 90 Spieler die ganze Saison eingesetzt haben, also quasi fast zwei komplette Kader das ganze Jahr über hatten, und er trotzdem so gut hinbekommen hat, es auch ohne Derrick Henry zu schaffen, so gut zu sein. Klar, natürlich, Ryan Tannehill hatte Probleme, hat wirklich nicht gut gespielt in den Spielen, aber trotzdem, dieses Team hat immer Wege gefunden zu gewinnen, hat es ja auch geschafft, bei den Rams zu gewinnen. Also von daher ist diese Leistung des Trainers motivationstechnisch und diese Next-Man-Up-Mentalität einfach zu zeigen, aller Ehren wert und für mich locker Coach of the Year.
Puh, bei dieser Wahl bin ich gerade etwas überfragt. Ich muss nachdenken. Also ich finde den Mike Vrabel-Take von dir sehr gut. Ich finde, du hast auch recht. Ich fand es auch wahnsinnig überraschend, dass sie ja den First Seed in der AFC hatten bei, sage ich mal, Teams, die deutlich mehr Stars einfach auch in den eigenen Reihen hatten. Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel AJ Brown oder auch Julio Jones in der Offense heuer wirklich nicht geglänzt haben. Ich würde vielleicht Matt LaFleur noch in die Contention mit aufnehmen, weil er einfach auch heuer oder diese Saison wirklich sehr gut gecoacht hat. Man auch mittlerweile merkt, dass ja auch viele ehemalige Coordinators oder Assistants von ihm ja auch bei anderen Teams mittlerweile sehr hoch einsortiert werden oder auch zum Teil ja jetzt neue Headcoaches sind. Aber ich glaube, ich gehe auch hier mit deinem Take von Mike Vrabel mit, weil Matt LaFleur, glaube ich, die Sache auch letztes Jahr gewonnen hat, oder? War es letztes Jahr? Ich müsste schauen. Das wird kurz
da nachgedauert. Da müsste ich auch nachschauen, das kann ich dir auch nicht aus dem Kopf sagen, aber
lass mich kurz schauen. Nee, letztes Jahr war es Kevin Stefanski.
Kevin Stefanski, ja gut, auch kann man auch absolut auch nachvollziehen, ja, dass Kevin Stefanski sich diesen Titel geholt
hat. Dann gehe ich mit Matt LaFleur, ja, dieses Jahr.
Gut. Dann sind wir uns nicht immer einig, nee, das ist auch mal positiv.
Bisschen eine Kontroverse.
Wir uns aber relativ vielen sehr einig gewesen sind. Ist auch mal schön, dass man auch da ein bisschen mal unterschiedliche Meinungen einfach hat. Ja, ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen, beziehungsweise wir werden es auch dann sehen am Samstag, wer dort die entsprechenden Awards abräumt. Es gibt natürlich noch einiges mehr. Hall of Fame-Klasse wird auch noch bekannt gegeben. Also von daher gibt es auch noch genug, was man sich eben beschäftigen kann bis zum Super Bowl. Wir machen jetzt kurze Pause und wollen uns dann noch mit den weiteren fixen Headcoaches beschäftigen, denn alle offenen Posten sind besetzt, aber da gibt es noch einiges zu diskutieren im Nachhinein. Deswegen bleibt dran, ihr bin das Jepchen im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt wollen wir uns zum Abschluss nochmal mit den Headcoaches beschäftigen. Ich habe das schon angekündigt, denn vier Posten waren bei unserer letzten Aufnahme noch offen. Alle vier sind jetzt entsprechend belegt. Darüber wollen wir sprechen und uns mit, den vielleicht obvious ones anfangen. Denn die New Orleans Saints haben schon ein bisschen wie erwartet eigentlich, Stefan, Dennis Allen, ihren Defensive Coordinator, promoted zum Headcoach gemacht. Also quasi die interne Lösung dort. Ja, bin mal sehr gespannt, wie er es schafft. Ist er zum zweiten Mal schon der Nachfolger von Sean Payton im direkten Anschluss?
Ja, und er war ja auch schon Headcoach bei den Oakland Raiders von 2012 bis zum vierten Saisonspiel 2014. Und die beiden vollen Saisons hat er jeweils mit 4-12 beendet und die 2014er Saison mit 0-4. Also der bisherige, ja, sag ich mal, Aufenthalt oder Record als Head Coach war nicht sonderlich gut. Allerdings denke ich, dass er vor allem unter Sean Payton in den letzten Jahren sehr viel gereift ist. Es aus Saints Sicht auch sehr sinnvoll ist, einen internen Coach zu wählen, meiner Meinung nach, weil dieses Franchise einfach damit auch schon sehr gut gefahren ist, er die Spieler kennt und das sicherlich sehr sinnvoll einfach für die Saints ist und somit gehe ich mit den Hire oder mit der Verpflichtung ja besser gesagt sehr, bin ich sehr einverstanden damit und hoffe natürlich für die Saints, ich meine als Falcons-Fan wäre auch mit Gegenteiligen sehr einverstanden, dass es natürlich besser läuft, wie es damals bei den Raiders gelaufen ist für ihn.
Ja, das kann man ihm natürlich nur wünschen, dass er natürlich auch seine Erfahrung mit rausgenommen hat. Ich denke auch, dass er enorm viel gelernt hat und wir müssen auch sagen, dass die Saints Defense ja auch im letzten Jahr wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Also von daher ist es ja schon noch da auch sehr gut zu sehen. Natürlich, die Voraussetzungen sind nicht ganz so einfach für ihn, denn die Offense ist die reinste Baustelle. Quarterback-Frage ist dort weiterhin, wie geht es weiter mit Jameis Winston, wen holt man sich als Quarterback und natürlich auch die Wide-Receiver-Position, das Michael-Thomas-Thema. Also von daher hat er mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen bis zur Free Agency und auch dann bis zum Draft mit Sicherheit einige schon zu tun, damit er einen ja, konkurrenzfähigen Kader aufstellen kann und damit dann auch nach dem Abgang von Tom Brady dann auch die Saints wieder die Spitze übernehmen können in der NFC South, dürfte eine der spannenderen Division im kommenden Jahr sein, weil dort wirklich so kein klarer Favorit aktuell dort hervorsticht. Lass uns zum weiter viel diskutierten Posten kommen, der Miami Dolphins. Ne, Ryan Flores wurde entlassen, gab danach die Klage von ihm mit viel drumherum, Rassismusvorwürfen von ihm, auch der Aussage, dass der Owner ihm Geld angeboten hat, 100.000 Euro, damit er verliert.
Pro also Spiel, von daher, pro Niederlage bitte.
Pro Niederlage, ja, dürfen wir nicht vergessen. Und ja, jetzt haben sie aber jemanden gefunden, Mike McDaniel, der Defensive Coordinator. Offensive Coordinator. Ja. Der 49ers kommt total durcheinander schon mit den Coordinatoren. übernimmt keinen einfachen Job und hat vielleicht auch den nächsten neuen Owner, je nachdem wie die Untersuchung stattfindet und wie die ausfällt.
Ja, also die Tendenz ist ja eindeutig mittlerweile, dass die NFL oder Owner und GMs viel mehr von Offensive Coordinators oder Offensive-Minded Head Coaches profitieren wollen, wie es von Defensive Head Coaches der Fall ist. Und Mike McDaniel, der vielleicht nicht jünger, aber sicherlich auch ganz viel von Kyle Shanahan, den Head Coach der 49ers, erlernt hat, ist sicherlich eine gute Wahl, weil man mittlerweile in das dritte Jahr von Tua Tagovailoa geht, man einfach sehen will, was für ein Potenzial noch in ihm steckt, was mit dem richtigen Scheme, mit dem richtigen Playcalling mit ihm möglich ist, und somit ist es hier sicherlich sinnvoll, einen jungen, talentierten, sehr guten Head Coach vor allem sehr gut und dann natürlich dem Aspekt der Offense einzubauen, um wirklich das volle Potenzial ausschöpfen zu können und dann zu entscheiden, wie die Zukunft ist, ob man sich nochmal einen neuen Quarterback im Draft picken muss, weil einfach Tua nicht die Lösung ist, oder ob es für Tua jetzt wirklich deutlich besser wird. Also ich gehe mit der Verpflichtung wirklich, bin ich sehr zufrieden, gefällt mir sehr gut. Auch für Mike McDaniel ist es sehr, sehr eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, er war 2016 oder hat er in einer Press-Conference gesagt, dass er noch 2016 alkoholabhängig war und dass er diesen Weg so nach oben geschafft hat, ist umso schöner.
Ja, auf jeden Fall, dass er das geschafft hat aus diesem Ja, Kreislauf, den es ja dann noch gibt, wenn man so süchtig ist, im Endeffekt da rauszukommen, ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich meine, er hat ja auch durchaus gute Leistung gezeigt. Bei den 49ers war er lange One-Game-Coordinator für 3 Jahre und dann Offensive-Coordinator dieses Jahr gewesen. Also von da bin ich sehr gespannt, mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung, nachdem man ja auch einiges an Durchlauf bei den Offensive-Coordinator hatte in den letzten Jahren bei den Miami Dolphins. Da wurde wirklich munter hin und her gewechselt und natürlich auch kein einfaches einfache Situation dann natürlich auch für Tua Tagovailoa. Da bin ich sehr gespannt, inwieweit er dem Team so weit Unterstützung geben kann, dass sie dann auch entsprechend, dann auch, dass er besser werden kann, dass er das nächsten Schritt machen kann und ob er es dann wirklich wird, werden wir dann abwarten, aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall schon mal dabei, dass es die richtige Entscheidung war, sich jetzt hier für einen Offensive-Minded Head Coach zu entscheiden. Offensive-Minded Head Coach gibt es jetzt auch bei den Jacksonville Jaguars, denn sie haben sich für Doug Peterson entschieden. Finde ich persönlich eine gute Entscheidung, auch wenn ich Doug Peterson nicht verstehen kann, wie er in eine Situation geht, die der aus bei den Eagles, also wo er ausgeschmissen wurde, doch sehr ähnelt.
Ja, für Doug Peterson freut es mich insbesondere, weil ich eigentlich mit ihm bei den Eagles sehr zufrieden war und die Entlassung für mich so ein bisschen verwunderliche Geschichte war. Er war meiner Meinung nach so ein bisschen das Bauernopfer auch, einfach dafür, dass jahrelang auch mit dem Kader einfach viel verwirtschaftet wurde oder man an einem Punkt angekommen ist, an dem einfach ein starker Cut gemacht werden musste. Und für Peterson ist es natürlich sehr gut. Ich denke, er wird auch eine gewisse Stabilität einfach in die Jaguars reinbringen. Muss natürlich sagen, dass dass die Ownership bei den Jaguars natürlich immer noch diskutabel ist, um es mal nett auszudrücken. Aber für Trevor Lawrence, der wirklich in seinem ersten Jahr Probleme hatte, und ich denke, das liegt auch daran, dass einfach natürlich außerhalb oder abseits des Football-Fields natürlich ganz viel über die Jaguars berichtet wurde und das leider nicht positiv und das mit Doug Peterson jetzt deutlich besser wird und hoffentlich eine gewisse Konstanz reinbringt, um auch hier das Potenzial einfach von Lawrence entfalten zu können und die Jaguars endlich mal auf den richtigen Weg zu bringen, weil es einfach ja jetzt die letzten Jahre einfach steil bergab gegangen ist nach der AFC Championship Teilnahme in 2018.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie er mit diesem Chaos hinbekommt. Das Gute ist ja wohl, dass man jetzt noch jemanden an die Seite stellen möchte von Steve Ballke, ist glaube ich sein richtiger Name, der General Manager der 49er, Jacksonville Jaguars, ich habe es irgendwie dieses heute mit Namen. Bin ich sehr gespannt, inwieweit er da diese Situation beruhigen kann. Ich habe meine Zweifel, wie gesagt, weil einfach die Jaguars sind, tut mir jetzt leid, aber man hört genug Chaos und ich glaube auch, der Owner Khan ist nicht immer der Beste und auch nicht der fähigste Owner von denen, die aktuell in der NFL sind. Und dann lasst uns vielleicht dann zum letzten Namen zu sprechen kommen und zu der Franchise, die aktuell für Chaos steht, wie wahrscheinlich kaum eine andere, die Houston Texans. Lange wurde gesucht und dann haben wir sich entschieden, ach komm, wir nehmen noch eine interne Lösung. Holen uns Lovie Smith, guter Head Coach, also guter Trainer, hat auch schon Head Coach, war schon bei den Buccaneers. Aber trotzdem, Stefan, das hätte man auch früher machen können. Also das führt irgendwie die ganze Suche ad absurdum bei den Texans.
Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. In einer gewissen Weise ist es natürlich verwunderlich, weil er einfach andere Kandidaten, zum einen Josh McCown und mir fällt sein Name gerade nicht ein. Wir haben gerade noch über ihn geredet, den ehemaligen Dolphins Head Coach.
Brian Flores,
danke. Die beiden waren ja irgendwie so die Kandidaten, über die am meisten geredet wurde, für die Head Coaching Posten bei den Texans, und dass es jetzt mit Lovie Smith eine interne Lösung gibt. Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann auch nicht zu viel über Lovie Smith sagen, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch wenn man schon viel getan hat, die Franchise auch hier weiterhin einen drastischen Cut gemacht hat. Vor allem, wenn dein Headcoach nach einem Jahr entlässt, dann sollte vielleicht eine komplett neue Richtung eingeschlagen werden. Und ob das mit dem ehemaligen Defensive Coordinator der Fall sein wird, das wage ich zu bezweifeln und finde die Verpflichtung nicht sonderlich sinnvoll.
Nee, hat so ein bisschen so das Gefühl, als ob es so eine Übergangslösung werden könnte, wie es man ja schon mal gehabt hat.
Das wäre das Problem, ja.
Also, das ist irgendwie, ja, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was die Texans gerade machen. Das ist irgendwie wirklich das absolut planlos. Wollte erst Flores holen, damit man dann vielleicht Deshaun Watson überzeugen kann, und dann doch nicht. Und ja, keine Ahnung, was man daraus machen kann. Also ich wünsche dem Coach alles Gute, aber ich glaube, er wird es schwer haben bei diesem ganzen Chaos. Ich meine, sein Vorgänger ist auch eigentlich gut gemacht. Die Texans haben für viele eigentlich mehr gemacht, als erwartet worden war bei diesem Team. Und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, was aus diesem Team einfach wird und wie es dort weitergeht. Und ja, es ist einfach, ja, keine Ahnung. Es ist Chaos bei den Texans. Ich glaube, das kann man ganz, ganz gut zusammenfassen. Und die Texans-Fans, die können einem schon ein bisschen leid tun, gerade der Franchise zu folgen, weil, wie gesagt, da fehlt irgendwie Plan, Struktur, Idee, alles in einem. Genau. Ja, damit wollen wir jetzt aber die Sendung beenden. Und zwar, ja, uns damit erstmal bedanken, dass ihr uns zugehört habt. Und natürlich auch euch empfehlen, uns mal auch Rezensionen zu schreiben. Ja, natürlich die Möglichkeit einmal bei Spotify und auch bei iTunes. Gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, wo können wir arbeiten. Gerne natürlich auch 5 Sterne, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Dürft uns auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge für Themen habt, die wir mal in der Offseason angehen können. Denn der Super Bowl steht an, aber danach haben wir eine lange, viel zu lange Zeit eigentlich ohne richtigen Football, ohne richtige Footballspiele. Klar, Draft, Free Agency gibt es auch noch, aber auch danach, nach dem Draft, gibt es auch noch genug Zeit, bis dann wieder die NFL-Saison richtig losgeht. Deswegen uns gerne schreiben bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram mit dem Handle InterceptionFT. Findet ihr uns dort, könnt uns schreiben, könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist auch in der Podcast-Beschreibung zu finden. Und ja, dann hören wir uns dann nach dem Super Bowl wieder hier. Viel Spaß, genießt es und dann bis dann hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.